Mein Name ist Nile, ich bin Moderatorin, Journalistin und werde heute durch diesen Abend führen. Ich freue mich sehr, dass Sie alle hier sind. Ich freue mich, dass Sie heute mit mir hier auf der Bühne sind. Und ich möchte kurz erklären, was Sie denn heute hier eigentlich erwartet. Wir haben eine kleine Panel-Diskussion hier oben und dann, sehr wichtig, wollen wir mit Ihnen ins Gespräch kommen. Wir möchten, dass Sie untereinander ins Gespräch kommen und mit uns auch hier auf dem Podium, also dass Sie Fragen an uns stellen werden. Wir haben so gedacht, dass wir vielleicht so eine halbe Stunde erstmal diskutieren und dann kommen Sie auf jeden Fall auch gerne mit dazu, denn das ist heute auch der Rahmen hier. Es ist keine Veranstaltung, wo man hintenrum mal so ein paar Minuten hat, um Fragen zu stellen. Nein, Sie sollen sich gerne einbringen. Aber bevor es losgeht Ihnen gemeinsam, möchte ich natürlich auch unser Podium vorstellen. Ich freue mich sehr, dass Sie beide heute hier sind. Neben mir sitzt Katrin Schmidt. Sie sind geboren 1958 in Gotha. Sie sind Schriftstellerin. Sie haben 5 Romane, mehrere Gedichtbände und Erzählungen veröffentlicht. Ihr 2009 erschienener Roman »Du stirbst nicht« wurde mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet. Sie waren von 2020 bis 2022 Mitglied in der Partei Die Basis. Und zuletzt erschien der Gedichtband »Sommerschaumsernte« bei Kippenheuer und Wietsch 2020. Ich würde sagen, ein Applaus für Frau Schmidt, bitte. Und wir haben auch Frau Juliane Stückrath hier mit auf dem Podium. Sie sind 1975 in Eisenach geboren, eine Eisenacherin hier mit uns auf der Bühne. Sie sind Ethnologin und Autorin und seit dem Sommer 2020 wissenschaftliche Mitarbeiterin der Volkskundlichen Beratungs- und Dokumentationsstelle für Thüringen. Zuletzt erschienen die Unmutigen, die Mutigen, Feldforschung in der Mitte Deutschlands bei Kanon 2022. Und ein Bildband mit Ulrich Kneise, Randgebiete, Geschichten von drüben im Mitteldeutschen Verlag 2023. Auch ein Applaus für Frau Stückrath, bitte. Aaron, ich muss mal kurz einen Abseits-Kommentar machen. Und zwar habe ich meinen Kuli hinten liegen gelassen. Könntest du mir bitte einen Stift mit auf die Bühne geben, bevor wir loslegen? Das wäre richtig toll. Ah ja, super, da ist schon einer. Ganz, ganz lieben Dank. Und ich möchte zu Beginn eine ganz allgemeine Frage an Sie beide stellen. Wir hatten es auch eben schon mal gehört im Warm-up, aber trotzdem, gibt es in Deutschland Meinungsfreiheit? Was sagen Sie dazu? Nehmen Sie gerne die Mikros in die Hand. Frau Stückrath, gibt es in Deutschland Meinungsfreiheit?
Ja.
Mikro? Mikro? Wenn nicht, wir haben hier noch viele andere Mikros. Greifen Sie sich einfach ein anderes.
Ja, die Frage ist, welche Meinungsfreiheit wir jetzt heute bereden wollen. Laut Grundgesetz haben wir Meinungsfreiheit, das heißt, die Meinung des Einzelnen ist vor staatlicher Zensur geschützt und davon gehe ich aus, und das ist eigentlich auch so mein Eindruck, den ich habe, dass das auch gilt. Und dann gibt es natürlich noch die Meinungsfreiheit, die wir so in unserem Umfeld uns gegenseitig zugestehen, also diese gefühlte Meinungsfreiheit. Und da glaube ich, dass die Diskurse härter geworden sind und auch das Abgrenzungsverhalten härter geworden ist, weil einfach die Krisen und Konflikte in der Welt auch härter geworden sind. Und da liegt es an jedem Einzelnen von uns, wie es um die Meinungsfreiheit bestellt ist. Insofern ist es schwer, das ganz generell zu beantworten, sondern da müsste man jetzt Einzelfälle haben und das im Kontext betrachten.
Okay, können wir gleich auch nochmal darauf eingehen. Frau Schmidt, nee, Sie können auch ein eigenes Mikro nehmen, Sie müssen nicht hin und her reichen, wir haben hier einen Haufen Mikrofone. Frau Schmidt, was sagen Sie, gibt es in Deutschland Meinungsfreiheit?
Das ist so ähnlich, wie Juliane Stückrath eben gesagt hat. Es gibt verschiedene Aspekte, das zu betrachten. Ich finde die Meinungsfreiheit im öffentlich-medialen Raum ziemlich eingeschränkt bis nicht vorhanden. Und das hat Gründe. Also,
welche Gründe hat das? Was sagen Sie?
Weil meine Meinung nicht übereinstimmt in vielen Fragen mit dem der herrschenden Narrative, habe ich auch selbst persönlich einiges erlebt in den letzten Jahren, was mich davon überzeugt hat, dass die Meinungsfreiheit so nicht mehr gegeben ist. Der amerikanische Philosoph Noam Chomsky, leider auch ein Corona-Jünger, hat mal gesagt, dass die einfachste Weise, ein Volk gehorsam und angepasst zu halten, jene ist, einen Debattenraum möglichst eng zu beschränken und innerhalb dieses Debattenraums aber eine lebhafte Diskussion zuzulassen. Das heißt, dass Leute sich in diesem Raum unterhalten können, dass die Leute, die aber draußen stehen und keine für diesen Raum akzeptable Meinung haben, dass die an diesem Gespräch nicht beteiligt sind. Und die Leute innerhalb dieses Gesprächsraums, die haben den Eindruck, dass heftig diskutiert wird. Und diese Situation haben wir, glaube ich, heute. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass viele Leute glauben, es herrsche in Deutschland Meinungsfreiheit, weil jeder alles sagen könne. Aber ich finde, das ist eben so nicht, weil ich stehe außerhalb dieses Debattenraumes und ich komme da auch in bestimmten Fragen einfach nicht rein. Man könnte das auch noch an persönlichen Beispielen festmachen, aber das können wir uns ja vielleicht sparen für später.
Ja, wir wollen auf jeden Fall hören, warum Sie denken, dass Sie außerhalb dieses Raums stehen. Aber Frau Stückrath, Sie haben schon aufmerksam zugehört und auch vielleicht kurz mit den Augenbrauen gehoben, als Frau Schmidt gesprochen hat. Ich möchte natürlich, dass Sie auch ins Gespräch miteinander kommen. Was sagen Sie dazu?
Sie haben ein Wort benutzt, was Sie ja sicherlich sehr gezielt auch benutzt haben, als Sie Chomsky beschrieben haben als leider ein Corona-Jünger. Könnten Sie mir das erklären, wie Sie das meinen? Ich kenne den Philosophen aus meinem Studium noch. Wie kommen Sie zu dieser Bewertung? Ich weiß, ich kenne einige seiner Schriften, seiner Thesen, aber ich weiß eigentlich nichts über ihn.
Ich finde Noam Chomsky einen sehr interessanten Philosophen und darunter leidet auch nicht, oder diese Tatsache leidet auch nicht darunter, dass er während der Corona-Zeit ziemlich, sogar miese Äußerungen gemacht hat über Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, ob Sie das verfolgt haben, aber das fand ich schon ziemlich geradezu abstoßend. Und das macht meine Wertschätzung für ihn als Person aber nicht kaputt, überhaupt nicht.
Aber das ist ja eigentlich auch diese Grundlage, die wir immer haben, dass wir mit Menschen zu tun haben, die wir auf der einen Seite bewundern oder achten, aber nicht jeder Mensch ist ja in allen Aspekten sozusagen immer unserer Meinung oder kann nicht immer alles richtig machen. Und ich glaube, das ist oft ein Problem in den Debatten heute, dass wir viel zu schnell über etwas, was jemand sagt oder geschrieben hat, über die gesamte Person urteilen. Das haben Sie jetzt nicht getan, aber das ist so eine Sache, die dann auch oft vorgeworfen wird, wenn man sich an einer Stelle vielleicht nicht korrekt geäußert hat. Haben Sie das persönlich erlebt? Dass Sie sozusagen, weil Sie eine andere Meinung an einer Stelle hatten, insgesamt als Autorin oder auch als Person abgewertet wurden?
Ja, das war im Jahr 2021, da war ich Stadtschreiberin in Dresden und hatte, bevor ich diese Stelle antrat, das ist ja keine Stelle, es ist ein Stipendium, hatte ich einen Artikel im damaligen Rubicon-Magazin veröffentlicht, der sich mit der Impfung von Kindern beschäftigte. Es war so, dass der 24. Deutsche Ärztetag empfohlen hatte der Bundesregierung, alle Kinder in Deutschland bis zum Winter 2021/22 impfen zu lassen, um den Druck aus den Schulen zu nehmen und die Schulen geöffnet zu halten. Und das gefiel mir nun ganz und gar nicht, weil Kinder für sich nicht selbst einstehen und beurteilen können, was da mit ihnen gemacht wird. Und ich war eine der Ersten, die in diesem Zusammenhang auf den Nürnberger Kodex zu sprechen gekommen ist. Der Nürnberger Kodex ist ja seit Ende der 40er Jahre installiert und auch heute noch Bestandteil der Ausbildung von Medizinern. Und der besagt, dass man mit Menschen keine medizinischen Experimente machen darf, ohne sie vorher allumfassend aufgeklärt zu haben. Und das fand ich bei dieser Impfung nicht gegeben und auch gar nicht möglich, allumfassend aufzuklären aufgrund der Kürze der Zeit, in der sie entwickelt worden war. Und da erntete ich schon heftige Reaktionen. Also Twitter ist mir ja egal, aber auf Twitter war ich plötzlich eine rechtsextreme Stadtschreiberin, eine braune, alle diese Wörter platschen dann auf mich ein. Und es haben dann daraufhin auch einige Institutionen Lesungen mit mir gecancelt und einige haben sogar für die Zukunft jede Zusammenarbeit ausgeschlossen. Also die würden nie wieder mit mir eine Lesung veranstalten. Und das fand ich schon ziemlich heftig. Ich meine, ich bin ein ruhiger Mensch. Es hat mich nicht aus der Fassung gebracht. So kann man sich das nicht vorstellen. Aber ich finde schon, sehr bezeichnend, was da so für einen Shitstorm losgehen kann. Und das ging ja auch über Deutschlandfunk und Süddeutsche Zeitung. Und alle ranzten sich da ab, meinetwegen. Das war krass. Ich fand das richtig krass.
Und ist auch dieses Erlebnis der Grund, warum Sie denken, dass Sie halt außerhalb dieses Diskussionsraumes stehen, den Sie zu Beginn beschrieben haben?
Ich denke nicht. Ich denke das nicht. Ich merke das ja.
Mhm. Aber also gehört es dann vielleicht nicht auch dazu zu sagen, okay, Meinungsfreiheit, das, na gut, es ist halt dann das gute Recht von Leuten zu sagen, ja, wir laden sie aus, das ist halt deren Meinung und meine Meinung ist meine, oder wie haben Sie das dann so empfunden?
Na, ich habe das so empfunden, dass Sie ja in dem Sinne diejenigen waren, von denen ich lebte. Das war ja, jede Lesung war ja mit Geld verbunden, das man bekam, und davon lebte man ja als Autorin. Und in dem Moment, wo das nicht mehr funktioniert und wo in vorauseilendem Gehorsam gleich mehrere Institutionen sagen, nee, mit der arbeiten wir nicht mehr zusammen, dann ist es einfach ein bisschen an der Meinungsfreiheit vorbei, finde ich. Mir fällt auch gleich noch was ein, weil wenn die Meinungsfreiheit in Deutschland behauptet wird, dann wird immer gesagt, was hast du denn? Du kannst doch hier alles sagen, das merkst du doch. Du stehst auf der Bühne und sprichst und sagst das, was du denkst. Das kannst du auch machen, aber du musst dann eben den Widerspruch dagegen aushalten. Und das verstehe ich nicht, weil diejenige, die den ersten Widerspruch angemeldet hat, bin ja ich. Also eigentlich müsste doch die andere Seite meinen Widerspruch aushalten. Und das verstehe ich an dieser Situation nicht. Also wieso man jemandem vorwerfen kann, dass er... ja, Sie haben das schon verstanden.
Alles gut. Frau Stückrad.
Ich versuche mich an diese Corona-Zeit zu erinnern. Ist irgendwie schon wieder so schnell vorbei und trotzdem hat sie ja sehr viele Spuren hinterlassen. Ich bin so anders damit umgegangen. Ich habe da mehr vertraut. Und das würde mich jetzt interessieren. Ich habe, also das auch mit den Impfungen, ich wusste, es ist ein gewisses Risiko, was man mit jeder Impfung eingeht, aber wir haben uns impfen lassen, ich habe die Kinder impfen lassen und ich habe einfach den Medizinern, die da das entschieden haben, vertraut und dachte, das ist jetzt für uns, für mich persönlich, der beste Weg, durch diese Krise durchzukommen, diesen Experten zu folgen. Und habe das mit Gelassenheit versucht, alles auszuhalten und sind wir da auch durchgekommen. Woher kommt Ihr Zweifeln an diesen Impfen, an diesen Wirkstoffen? Ich will jetzt keine Corona-Diskussion, ich will nur etwas über Vertrauen wissen. Haben Sie, wie ist das? Also ich glaube, um Meinung zu äußern oder auch gelassen zu sein, braucht es ja so ein Vertrauen.
Ich glaube, bevor wir auf die Frage eingehen, würde ich gerne auch lieber eine Frage an Sie beide stellen, nämlich zum Thema Meinungsfreiheit und verwechseln wir manchmal Meinungsfreiheit mit, das bedeutet, dass ich keinen Widerspruch bekomme. Sie haben gerade gesagt, dass Sie die Erste sind, die Widerspruch empfinden. Dann würde ich gerne das nochmal so auf eine allgemeine Ebene bringen und lieber fragen, denken wir vielleicht, Meinungsfreiheit bedeutet, ich kann einfach meine Meinung frei äußern, ohne dass ich Widerspruch bekomme, ohne dass halt vielleicht jemand mir eine andere Meinung da entgegenknallt. Das würde ich gern von Ihnen wissen, vielleicht Frau Stückrad und Frau Schmidt dazu.
Nee, wer sich öffentlich äußert, will doch auch eine Resonanz haben. Und das gehe ich ja damit ein. Also ich habe auch hier, auch in Eisenach oder so, auch durchaus Meinungen schon vertreten, die vielleicht nicht allen gepasst haben. Ich habe die Rechnung auch bezahlen müssen hier.
Inwiefern?
Ach, das machen wir jetzt nicht öffentlich. Also ich habe sozusagen nicht alle Hoffnungen hier erfüllen können, die ich ja hatte mit dem Rückzug in meine Heimatstadt. Aber ich würde jetzt deswegen nicht sagen, dass die Meinungsfreiheit in Deutschland irgendwie nicht mehr vorherrscht, sondern ich würde einfach sagen, es gibt Leute, die das schlecht aushalten, wenn jemand seine Meinung sagt. Ich sehe es eher auf dieser individuelleren Ebene. Also ich hätte gar nicht dran gedacht, das zu generalisieren.
Mhm. Frau Schmidt.
Was heißt das, nicht zu generalisieren? Also man sieht sich ja, also ich fange vielleicht anders an. Ich stelle mich jeden Tag auf meinen Balkon, schließe die Augen und gucke ins Innere und warte den Moment ab, an dem ich mich von der anderen Seite sehe. Also, ich bin unsolidarisch, ich bin Putin-Freundin oder was weiß ich. Und in dem Moment, das passiert immer noch fast täglich, in dem Moment, wo ich das empfinden kann, wie jemand auf mich schaut, bin ich für den Tag zufrieden. Dann weiß ich, dass man da vielleicht anknüpfen kann an ein Gespräch oder etwas, was einfach den Blick wechseln. Verstehen Sie das? Also das ist für mich unheimlich wichtig. Und Widerspruch, dazu habe ich ja nun schon gesagt, was ich denke. Also Widerspruch, natürlich, mir kann jeder widersprechen, aber der am Hebel sitzt, der das Geld hat, der die öffentliche Meinung bestimmt, der ist natürlich ungleich stärker als Leute, die ihre Meinung jenseits des Debattenraums äußern. Das kommt mir jedenfalls so vor.
Frau Stückrad dazu?
Ja, es gibt Leute, die Macht haben, Macht auch haben, sozusagen zu bestimmen, wer wird gehört oder wem wird Recht gegeben. Aber das sind viele, das sind ganz, ganz viele. Und ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es da sozusagen einen gibt, der da an dem einen Hebel sitzt. Ich wollte nur noch mal fragen, diese Lesungen, die da abgesagt worden sind, waren das einfach viele, so viele, dass es existenzbedrohend waren? Oder waren es einfach einige, wo man sagt, okay, die sind da eben...
Das war in der heftigsten Corona-Zeit, da fanden ohnehin nicht viele Lesungen statt, sodass man sich über jede Lesung freute, die man bekam. Und ich habe, es waren einige, ich weiß jetzt nicht mehr genau wie viel, eine fand statt, das war die einzige Lesung, die ich 2021 als Einzellesung hatte, in der Buchhandlung von Ueckermünde. Und da hatte ich mir gedacht, der Buchhändler wird es vielleicht gar nicht wissen, was da so alles schon gelaufen ist. Und ich habe für alle diese Lesungen, die ausgefallen sind, unter Angabe der wahren Gründe einen Antrag an den Deutschen Literaturfonds gestellt und man hat mir für alle diese Lesungen von dort einen Ausgleich gezahlt. Das fand ich bemerkenswert. Also ich habe nicht verschwiegen, warum die Lesungen ausgefallen sind. Ich habe auch Lesungen nicht gemacht, als dann 2G oder sowas stattfand. Da habe ich gesagt, nee, da lese ich nicht. Auch diese Lesungen wurden mir in einem Pauschbetrag vom Deutschen Literaturfonds dann erstattet. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt nennen könnte. Also das fand ich schon ziemlich gut.
Das ist ja nun eigentlich ein kleines Happy End sozusagen, dass Sie sozusagen nicht in die existenzielle Not gelangt sind. Denn ansonsten würde ich den Unmut über diese Absagen auch noch deutlicher verstehen. Ne?
Jetzt würde ich gerne noch Einschätzungen von Ihnen haben und wir können auch später nochmal, oder vielleicht wird das Publikum auch nochmal auf diese Geschichten, auf Ihre persönlichen Erfahrungen eingehen, aber jetzt vielleicht in Sachen Einschätzungen. Und zwar habe ich ein paar Zahlen mitgebracht und würde halt gerne wissen, was Ihre Meinung eigentlich dazu ist. Und zwar hat 2023 das Institut für Demoskopie Allensbach und das Medienforschungsinstitut Mediatenor den sogenannten Freiheitsindex 2013 veröffentlicht. Und darin wurde die Meinung zum Thema Meinungsfreiheit abgefragt, auch unser Thema. 44% der Befragten sind laut Index der Meinung, dass sie mit freien Meinungsäußerungen vorsichtig sein müssen und nur 40% gaben an, dass sie ihre politische Meinung frei äußern können. Was denken Sie, warum sind inzwischen so viele Menschen der Auffassung, dass die Meinungsfreiheit in Deutschland eingeschränkt sei? Vielleicht erstmal die Zahlen wirken lassen, ich kann sie auch nochmal wiederholen.
Ich glaube, das hat ein bisschen was mit der Reichweite der Meinung heute zu tun.
Inwiefern
meinen Sie das? Durch die Digitalisierung. Also wenn ich am Stammtisch unter Freunden mal eine Meinung vertrete, deren Meinung, dann ist das dann auch wieder gut für den Rest des Abends. Aber sobald ich das in den sozialen Medien kundtue, dann zieht das ja immer so Wellen nach sich. Und es geht ja dann auch nicht mehr weg aus dem Netz. Und ich glaube, das ist eher so das Gefühl, dass die Reaktion und auch so die Kritik an einer Meinung sehr, sehr viel heftiger ist als früher.
Meinen Sie im Allgemeinen oder vor allem, wenn man seine Meinung dann eben online in sozialen Medien äußert?
Das denke ich. Also ich finde die Frage so unglaublich allgemein formuliert, dass sich wahrscheinlich jeder gerade was anderes, eine andere Erfahrung hat oder abruft, um dann darauf antworten zu können.
Okay, dann können wir es vielleicht in der zweiten Runde, um darauf einzugehen, ein bisschen enger zurren. Aber Frau Schmidt, was denken Sie, wenn wir diese Zahlen hier vor uns haben, 44% sagen, Sie müssen vorsichtig sein?
Ich möchte zu diesen Zahlen lieber gar nichts sagen, weil, wissen Sie, ich hatte eine ziemlich gute Statistikausbildung, ich habe Psychologie studiert und das Grundlagenstudium bestand 3 Jahre lang aus Statistik. Und ich weiß, wie man sich seine Aussagen, die man haben möchte, bauen kann. Und solange ich nicht gesehen habe, welche Fragen gestellt wurden und wie die verarbeitet wurden, möchte ich zu so einer Untersuchung einfach gar nichts sagen.
Okay, aber ich bin... Da kommt Applaus.
Ich nehme die ehrlich gesagt auch nie so ganz ernst, weil ich nun eine qualitativ forschende Ethnologin bin und irgendwie mit Zahlen immer relativ wenig anfangen kann. Und ich das auch so ein bisschen kenne, dass in den Umfragen oft die Fragen schon so gestellt sind, dass das rauskommt, was man vorher eigentlich schon vermutet hat. Also insofern ist das jetzt für mich nicht so wirklich ausschlaggebend.
Ich frage mich nur, wenn, also der Befund ist ja eher ein schlechter, zu sagen, vielleicht so, wenn man davon ausgehen würde, wer weiß, wie jetzt die Metriken dafür waren, dann würde ich, glaube ich, nicht sagen, wir kommen jetzt raus mit mehr Menschen sind der Meinung, wir haben keine freie Meinungsäußerung, sondern vielleicht eher andersrum, oder nicht? Also es ist ja eher ein trauriger Befund, das sind halt, also für eine Demokratie ist es ja vielleicht gar nicht so gut und deshalb auch die Einschätzung danach, also deswegen, ja, ich weiß nicht. Also ich gehe davon aus, dass auf jeden Fall die, es war eine repräsentative Umfrage, es wurde unter Westdeutschen und Ostdeutschen gefragt und es wurde eben gefragt, gibt es in Deutschland Meinungsfreiheit, wie müssen Sie vorsichtig sein? Und dann konnte man auf einer Skala, wurde dann eben abgefragt, stimme ich zu, stimme ich ganz zu, stimme ich nicht zu. So war die Metrik, falls Ihnen das noch hilft, sich dazu zu äußern. Okay, oder lieber eher nicht. Es kam auch eben Applaus aus dem Publikum dazu. Vielleicht ist jetzt schon eine gute Möglichkeit, um die Fragen zu stellen. Dann vielleicht, um das abzuschließen, Frau Schmidt, Frau Stückrath, Frau Schmidt, was denken Sie, wie kommt man da raus aus diesem, ja, egal ob empfunden oder nicht empfunden, eingeschränkte Meinungsfreiheit, wie sprechen wir wieder miteinander und können auch Diskussionsräume eröffnen?
Ich habe da keinen Weg, außer den, den ich vorhin beschrieben habe, für mich persönlich. Wenn ich etwas sagen soll, womit ich heute unzufrieden bin, dann sage ich, dass wir die Rolle der Medien und der öffentlich-rechtlichen Sender in keiner Weise beleuchtet haben. Ich halte sie für, also strukturell glaube ich, dass sich da in den letzten Jahrzehnten viel verändert hat. Von den Arbeitsbedingungen her, das sind Leute, die um ihre Stellen fürchten, oftmals freie Mitarbeiter, die machen auch schon mal was mit Copy and Paste und das gibt sich ja dann durch alle Zeitungen hinweg, dass dieselbe Meldung zu lesen ist. Und es hat sich aber auch die Zusammensetzung, finde ich, geändert von Redaktionen, insofern als meine Vermutung, als vor allen Dingen Kinder des Mittelstandes oder irgendwie abgesicherte Menschen überhaupt so ein Studium aufnehmen können und dann in die Redaktionen kommen und dort so in ihrer Blase sind, dass sie prekär lebende Existenzen und Ähnliches nicht mehr sehen. Und Investigativjournalisten, ja, es gibt manchmal interessante Dinge, aber ich finde, dass sowohl die Zahl als auch die Qualität von Investigativjournalisten abgenommen hat. Und also für mich ist die Presse zum Beispiel, ich gucke jeden Tag Tagesschau, aber eigentlich nur, um zu wissen, wie sich die Welt draußen informiert, um irgendwie auf dem Sender zu haben, wie andere Leute ticken. Für mich ist das eine ganz fürchterliche Propagandasendung.
Ja, haben wir jetzt nochmal ein neues Thema aufgemacht, Frau Schmidt, kurz vorher. Ich muss kurz einmal durchatmen. Ich bin ja selber Journalistin, ich bin, ja...
Ja. Das führt jetzt ein bisschen weit.
Nee, finde ich sehr wichtig.
Die Frage war Propaganda aus dem Publikum, für wen diese Propaganda ist. Und ich würde die Möglichkeit geben, darauf kurz noch zu reagieren. Also, das ist natürlich jetzt wirklich kein Schlusswort hier, aber ja. Die Frage war, für wen diese Propaganda ist.
Frau Schmidt hat gesagt, Tagesschau, Propaganda, Sie nehmen es als Propaganda wahr und hier wurde gefragt, Propaganda für wen?
Na, beispielsweise mit dem Ukraine-Krieg ist es ja so, dass es viel russische Propaganda gibt, das glaube ich. Das sieht man, wenn man sich ein bisschen umschaut im Fernsehen. Aber was bei uns läuft an Propaganda, was Cognitive Warfare der NATO betrifft und so etwas, das ist für mich also einfach von der Zugänglichkeit her ganz anders als das, was in Russland läuft. Man kann sich darüber informieren, man hat eigentlich alles offen zutage liegen, wie hier weichgespült werden sollen in unseren Köpfen. Und das ist für mich eine ganz krasse Entwicklung, die ich in der Tagesschau erlebe. Sie berichtet sehr einseitig über den Ukraine-Krieg. Für mich absolut einseitig.
Was wäre denn eine ambivalente oder eine breit gefächertere Berichterstattung? Also aus wessen Sicht würde die berichten sollen, um ihr Bedürfnis nach einer also ambivalenten oder einer breit gefächerten Berichterstattung zu erfüllen?
Dass man die andere Seite sieht. Ich finde, das führt jetzt ein bisschen weit. Ich würde es lieber an dieser Stelle zumachen.
Ich würde jetzt mal ganz kurz noch drauf.
Meine Mutter war zu mehreren Verhören in sozialistischen Sicherheitspolizeikellern.
Mhm. Mein Vater auch.
Und wenn ich jetzt höre, es wird ich bin so dankbar in diesem demokratischen Land mit einer professionellen Presse. Ich sage nicht Staatspresse oder Staatsfunk oder so. Es sind professionelle Pressemenschen, die dort arbeiten. Also da wird mir ganz anders, wenn, also ich sehe, merke keine Propaganda. Ich informiere mich bei der polnischen Presse, bei der britischen Presse. Ich schaue da so ein bisschen bei möglichst vielen Quellen. Ich finde durchaus, dass hier in Deutschland keine Propaganda durchaus in den öffentlich-rechtlichen bzw. professionellen Medien betrieben wird.
Aaron, ich würde sagen, wir uns einfach nicht einigen, wissen wir auch nicht.
Ich würde sagen, ihr könnt darauf reagieren, gerne. Oder. Genau, Juliane kann darauf reagieren. Ich meine, ich würde jetzt das Schlusswort gar nicht unterbrechen, deswegen, aber ich fand es gut, diesen Beitrag noch zu hören.
Ja, also wenn es dazu noch Stimmen aus dem Publikum gab, es gab jetzt nochmal den Applaus und es für diese Wortmeldung, es führt weiter weg. Wir haben es heute dann nicht aufgemacht. Ich hatte das Gefühl, auch gerade in einer Demokratie über die Pressefreiheit zu sprechen, die meiner Meinung nach auch existiert und das halt. Jetzt noch kurz, also es ist natürlich ein Bogen auf jeden Fall, dann sagen Sie, wir sollten es wieder zumachen, aber ich will halt nicht einfach das natürlich so abknapsen, wobei wir auch beim Schlusswort waren, deswegen trotzdem, es aus dem Publikum noch gibt, wenn Frau Stuckrad, wenn Sie sich noch darauf äußern wollen und dann auf die ursprüngliche Abschlussfrage.
Ja, ich habe auch nicht den Eindruck, dass die Tagesschau eine Propagandasendung ist und wenn ich mich so entsinne, hört man auch die Stimmen aus Russland. Man erfährt auch immer, was ist sozusagen jetzt die Meinung sozusagen, was kommt von der Presse oder auch aus Russland, wenn auch im Deutschlandfunk, wie reagiert Putin da drauf, was ist Putins Meinung, was ist Lavrovs Meinung? Man hört doch die Gegenmeinung. Also ich habe da nicht das Gefühl, dass ich jetzt nicht informiert bin, wie die das interpretieren, was da in der Ukraine gerade passiert. Das vielleicht nur meine Haltung. Ich fühle mich da eigentlich ganz, ganz gut informiert und habe da jetzt auch nicht das Gefühl, dass wir da irgendwie an der Nase herumgeführt werden. Entmündigt mich ehrlich gesagt auch so ein bisschen. Ich habe manchmal so das Gefühl, dass man so dargestellt wird wie so ein Naivchen, was jetzt nicht die richtigen Medien sozusagen hat. Da ist immer ein bisschen die Gefahr, wenn man sowas unterstellt, dass die nur Tagesschau gucken oder Zeit lesen und so weiter, sich nicht ausreichend informieren. Das ist vielleicht nur meine Haltung dazu.
Ja gut, wir haben auch doch nochmal Meldungen zum Thema Pressefreiheit, aber das müssen es leider zu Ende zu bringen, weil wir auch gesagt haben, Diskussionen sind wichtig, aber eine gute Diskussion mehr als 120 Minuten, das wäre schwierig. Deswegen vielleicht nur noch dahingehend, weil ich an Sie die Frage gestellt habe und auch an Sie, Frau Stückrad, zum Schluss. Was braucht es denn vielleicht für gute Diskussionskultur? Welchen Hinweis haben Sie da noch oder welchen Wunsch, welche Vision, die Sie da äußern würden? Vielleicht das noch der Vollständigkeit halber, um das von Ihnen weiter zu haben.
Eine gute Diskussionskultur. Ich wünsche mir insgesamt mal mehr Gelassenheit. Und dass man nicht jedes Problem wirklich so wahnsinnig hochkocht und hochpusht, sondern auch, was vielleicht auch zur Gelassenheit gehört, was Sie haben das gerade gemacht, einfach auch mal etwas im Raum stehen lassen.
Mhm, okay.
Und was mir ganz sehr am Herzen liegt, ist, und ich bin ja überhaupt nicht in den sozialen Medien, das strengt mich viel zu sehr an, es muss sich nicht jeder sofort immer zu jedem Thema äußern. Mhm. Da würde schon sehr viel mehr Ruhe reinkommen, wenn man mal eine Nacht über eine Meinung schläft und morgens noch überlegt, ob das jetzt wirklich so wichtig ist, dass man es in die Öffentlichkeit schickt.
Okay, dann vielen Dank, Frau Schmidt, vielen Dank, Frau Stückrad, und natürlich auch vielen Dank an Sie im Publikum. Sie haben sich super, super gut eingebracht. Wir sind hier in einem guten Ping-Pong gewesen. Deswegen würde ich sagen, machen Sie bitte einen Applaus für Frau Schmidt, einen Applaus für Frau Stückrad. Vielen Dank, dass Sie hergekommen sind.
Und einen Applaus für Nile.
Vielen Dank.